Signal auszusenden, dass sie bitteschön sich nicht auf diesen Weg begeben sollen. Wer das als Maßnahme der Lebensrettung auffassen möchte, soll das tun. Ich habe da meine Zweifel.
Ich zitiere Cecilia Malmström, die EU-Kommissarin für Inneres. Ich freue mich, dass Eurosur nun in Betrieb genommen wird. Eurosur ist eine echte europäische Lösung, die es ermöglicht, Migranten auf überfüllten und nicht seetüchtigen Booten zu retten und so weitere Flüchtlingstragödien im Mittelmeerraum zu vermeiden. Christoph Binter, stimmst du zu?
Das kann man sich jedenfalls nur wünschen. Also gerade nach der Tragödie von Lampedusa war einer unserer Punkte, die wir gebracht haben, es muss zu einer Verstärkung der Seerettungsmaßnahmen kommen. Ich glaube, die rechtlichen Regelungen auf hoher See sind im Wesentlichen nicht wirklich umstritten. Es gibt ganz klare internationale Seeregelungen, die sagen, dass Personen in Seenot geholfen werden muss, dass lebensrettende Maßnahmen zu erfolgen haben, dass man hier nicht wegschauen darf oder vorbeifahren darf oder große Umwege in Kauf nimmt, weil man der Meinung ist, etwas geortet zu haben über den Radar, was gefährlich unter Anführungszeichen ausschaut. Das heißt, auch hier wird es wieder dieses Umdenken geben müssen, aber das Ganze ist natürlich auch von gewissen rechtlichen Regelungen begleitet, wo man sich schon die Frage stellen muss, wie sehr tragen diese rechtlichen Regelungen dazu bei, dass es einem Kapitän eines Schiffes lieber ist, die Augen zu schließen oder große Umwege in Kauf zu nehmen. Und solange diese Kapitäne nicht die Unterstützung spüren, dass es willkommen ist, dass sie diesen Personen in Seenot wirklich helfen, dass sie sie an Land bringen dürfen, ohne damit in Probleme zu geraten, solange haben wir ein Problem. Und wenn es solche Maßnahmen gibt, dann wäre es wünschenswert, wenn das natürlich der Menschenlebensrettung zugutekommt und nicht dazu dient, einfach diese Abschottung, die jetzt angesprochen wurde, oder diese Festung Europa weiter zu verstärken.
Der arme Christoph, der muss sich natürlich ein bisschen diplomatisch verhalten. Er spricht ja für den UNHCR. Ich muss das nicht. Ich kann es ganz klar sagen, dort draußen wird nicht gerettet. Ja? Das Mittelmeer speziell ist eine Hochsicherheitszone, auch im Kontext mit den andauernden Militäroperationen, Enduring Freedom. Das geht ja immer noch weiter, dieser sogenannte Kampf gegen den Terror. Da ist Militär unterwegs, Satelliten, Flugzeuge, alles ist da. Jedes noch so kleine Boot wird gesehen. Man hilft den Leuten nicht und das wissen wir, das haben wir belegt und dokumentiert an unzähligen Fällen. Und ich würde einen Fall gerne einfach noch sagen, weil wir reden jetzt immer über den 3. Oktober. Furchtbar, was da passiert ist. Großes Boot im Morgengrauen an der Hauptseite der Insel, wo alle ankommen, ja, kommt dieses große Boot an, gerät dann auch noch in Brand. Also da kann niemand behaupten, er hätte es nicht gesehen. Zivile sind dabei, ein paar Leute, die da beim Fischen unterwegs sind, die sehen das und informieren die Küstenwache. Küstenwache kommt nicht. Die selber schaffen es, 47 Leute aus dem Wasser zu ziehen, bringen die in den Hafen, wollen sofort wieder losfahren, um weitere zu retten. Man hindert sie daran. Nein, nein, nichts werdet ihr tun. Wir koordinieren das jetzt. Und Ergebnis kennen wir. 359 Tote sind aus dem Wrack geborgen worden. Das hat dann einen Aufschrei gegeben, international, in Italien, Staatstrauer, der Papst hat was und so weiter und so fort. So, 8 Tage später, am 11. in diesem Seegebiet wieder. Ein Boot, was von Libyen gestartet ist, wird beschossen von der libyschen Küstenwache. Es gibt Tote an Bord. Das Boot ist schwer beschädigt. Es beginnt zu sinken. Wieder kurz vor Lampedusa. Die Verzweifelten, überwiegend Syrer, rufen mit dem Funktelefon, was sie haben, mit dem Satellitentelefon, die Küstenwache an. Helft's uns, helft's uns. Die kommen über Stunden nicht. Als sie schon halb abgesoffen sind, sagt man ihnen, na, ihr müsst euch an die Malteser wenden, wir sind hier nicht zuständig. Die rufen also Malta an, kommt auch niemand. Und bis dann irgendwann ein Flugzeug darüber fliegt und wirft ein paar Schwimmwesten runter oder sowas, sind bereits 250 Menschen ertrunken. Niemand kann behaupten, er hätte das nicht gesehen. Es sind auch Schiffe durchgefahren und es hat einen ganz einfachen Grund, das ist jetzt ein bisschen verklausuliert gewesen hier, wie der Christoph das gesagt hat, also es ist korrekt rechtlich, aber in der Wirkung ist es so, indem man im Prinzip jeden, der unerwünschte Flüchtlinge an Land bringt, kriminalisiert als Unterstützer von illegaler Einreise, ja, wie es mir ja auch mal irgendwann ergangen ist, dadurch verhindert man, dass Schiffe dort was unternehmen. Das ist der eine Punkt. Und der zweite ist, es gibt dort permanent Meldungen über die offiziellen Nachrichtenkanäle, wo diese Boote, die da sinken, als Hindernisse genannt werden. Da steht dann dabei, Ship in Transit Beware. Das sind Gefahrenmeldungen. Ein Handelsschiff darf nicht dahin fahren, wo es gefährlich ist. Dann ist der Kapitän verantwortlich für die Ladung, für das Schiff und so weiter, dass er rechtzeitig ankommt. Und wenn er dann also da auf eigene Kappe hinfahren würde, ist er persönlich haftbar. Das kann er nicht riskieren. Hier wird einfach das aller schlichteste und wichtigste Grundrecht ausgehebelt, das Recht auf Leben, und das andere, eines der ältesten Rechte überhaupt auf unserer Welt, ein Völkergewohnheitsrecht, dass man helfen muss auf See, das existiert dort nicht, weil die Europäische Union und die Mitgliedstaaten das nicht wollen.
Du hast jetzt einen sehr wichtigen Punkt angesprochen, den reden wir gleich darüber. Es geht um die Kriminalisierung der Hilfe und der HelferInnen von den Seenotgeratenen. Es gibt das berühmt-berüchtigte italienische Bossi-Fini-Gesetz aus 2002. Das sagt schlichtweg aus, wer Flüchtlinge, die in Seenot geraten sind, rettet, muss mit einer Anklage wegen Schlepperei und wegen Beihilfe zur illegalen Einreise rechnen. Das betrifft eben Fischer beispielsweise. Das hat aber ganz konkret auch dich betroffen. Vielleicht kannst du das kurz einmal erzählen. Du hast das wahrscheinlich schon eine Million Mal erzählt. Und du hast jetzt die Gelegenheit, das jetzt noch einmal zu erzählen.
Also die Geschichte ist ja eigentlich so lange her. Die sollte ja schon längst vergessen sein. Aber leider ist sie unverändert aktuell. Denn es dauert
das Gesetz ist
so
immer noch in Kraft.
So ist es. Das war im Jahr 2004. Wir waren unterwegs mit einem deutschen Hilfs- und Rettungsschiff, der Capanamur, und haben dort vor Lampedusa ein Schlauchboot mit 37 Leuten aufgelesen. Die waren, das war am Sinken, das Boot war kaputt, der Motor war kaputt. Die haben uns angefleht, helft uns ja freilich, haben wir ihnen geholfen. Dann wollten wir sie an Land bringen, denn das ist der zweite Punkt, im Seerecht vorgeschrieben ist, nicht nur selbstverständlich zu retten, sondern dann to bring them to a place of safety. Menschen müssen ja in Sicherheit an Land gebracht werden. Also wollten wir sie nach Italien bringen. Wir haben das ganz offiziell angemeldet und dann große Überraschung. Man hat uns 11 Tage lang auf See blockiert. Mit uns hat keiner mehr geredet. Es gibt keine Rechtsgrundlage für so eine Blockade für ein deutsches Hilfs- und Rettungsschiff, was nicht mehr nach Europa durfte. Das war ein vollkommen einmaliger Fall. Auch UNHCR hat ein bisschen gezögert damals. Was ist denn da jetzt eigentlich los? Dann aber haben sie auch protestiert, auch die UNO. Es hat nichts geholfen. Als wir nach 11 Tagen dann eingelaufen sind, weil die Zustände an Bord nicht mehr erträglich waren, dann hat man uns eben verhaftet, den Kapitän und mich und den ersten Offizier, und dann, wie sich herausstellte, wegen Beihilfe zur illegalen Einreise angeklagt. Die 37 Geretteten hat man aus dem Land Italien herausgedroschen in einer beispiellosen Art und Weise. Mindestens einer ist dann zwei Jahre später, doch noch fast an derselben Stelle ertrunken, wo wir ihn mal gerettet hatten, bei dem nächsten Versuch irgendwie nach Europa zu kommen, mit 20 weiteren in einem Schlauchboot. Und da war eben klar, der Trick in Italien besteht darin, dass man die sogenannte illegale Einreise eben als Straftatbestand verfolgt. Du wirst angeklagt, wenn du da überhaupt die Küste erreichst. Und dann ist eben auch jeder, der einem solchen geholfen hat, in eine Straftat verwickelt, und entsprechend kann man die Leute dann eben auch behandeln. Und ganz kurz mal Bossi-Fini, das klingt jetzt irgendwie so harmlos, ein Gesetz, nicht wahr, was soll man machen? Mal ganz kurz ein Wort zu Herrn Bossi, das war der Chef der Lega Nord, ein ganz handfester Neofaschist, da kann man überhaupt nichts sagen. Der hat im Interview mit dem Corriere della Sera auf die Frage, wie sollen wir umgehen mit dem Boot, was machen wir denn, da hat der gesagt, wir müssen schießen. Da hat der Reporter gesagt, habe ich Sie richtig verstanden? Herr Minister, der war Zukunftsminister der Regierung Berlusconi, der ersten, ja, sicher. Bumm, geht die Kanone los. Anders geht's ja nicht mehr. Das hat der nie zurückgenommen, der Minister. Er hat nur gesagt, das war eine Privatäußerung. Aber die da draußen in den Schnellbooten unterwegs sind, mit den kleinen Maschinenpistolen umgeschnallt, die wissen, was eine solche Regierung von ihnen erwartet. Und das macht es so gefährlich da draußen auf See.
Jetzt hast du es richtig gesagt, das sind Verfahren, die den Überlebenden gemacht werden, und so ist es tatsächlich jetzt auch in dem Fall von Lampedusa, die 155 Überlebenden, gegen die wird jetzt ermittelt. Den Toten, hat man gemeint, würde man die Staatsbürgerschaft verleihen. Das ist auch ein interessanter Zynismus, der da drin steckt. Welche Strafe droht den Rettern? Welche Strafe hat dir gedroht?
Ja, uns wollte man zu 4 Jahren unbedingter Haft plus 400.000 Euro Geldstrafe pro Person verurteilen. Also die Anklage war Beihilfe zur illegalen Einreise in einem besonders schweren Fall, weil mehr als 6 Geschleppte, und das noch in Form organisierter Kriminalität. Ja, darum hat man es extra zu dritt angeklagt, weil ab 3 ist eine Bande. Mhm. Das erinnert mich irgendwie an den Tierschützerprozess, aber das wäre ein anderes Thema.
Nach dem Fall von Lampedusa jetzt gab es plötzlich Kritik auf europäischer Ebene. Man muss noch einmal wiederholen, das Gesetz gibt es seit 2002. Beispielsweise hat sich Ottmar Karas, er ist immerhin Vizepräsident des Europäischen Parlaments, zu Wort gemeldet, sehr scharf. Und er hat gemeint, er hält diese Regelung für völlig unvereinbar mit den Grundsätzen in der Europäischen Union und auch für einen Verstoß gegen die Europäische Menschenrechtskonvention. Und er spricht sich für eine Klage beim Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg aus. Ziemlich spät, nach 12 Jahren, oder?
Ich glaube, man muss das Thema grundsätzlich ein bisschen weitersehen und vielleicht auch nicht nur auf Italien reduzieren. Es gibt in den verschiedensten Staaten Regelungen, die die Schlepperkriminalität als solche bezeichnet und strafrechtlich verfolgt und natürlich auch die illegale Einreise der betreffenden Personen unter Strafe stellt. Das ist ja auch EU-rechtlich insgesamt so geregelt und ich finde die Tendenz eigentlich sehr spannend, wenn man so ein bisschen die Jahrzehnte zurückgeht. Ich glaube, wir alle haben noch irgendwie den Fluchthelfer, der extrem positiv besetzt ist und wohl auch zu Recht, Zeiten des Eisernen Vorhangs vor Augen, der Held war, der es geschafft hat, die Flüchtlinge aus dem Osten in den Westen zu bringen. Und wie sich das in doch relativ kurzer Zeit dahingehend gewandelt hat, dass jegliche positive Konnotation mit diesem Thema sich ausschließlich ins Negative gewendet hat. Das heißt, jeder, der in irgendeiner Art und Weise dazu beiträgt, Personen illegal in die Europäische Union zu verbringen, unter Strafe gestellt wird. Und es wird hier überhaupt nicht mehr unterschieden, ob das wirklich in einer sehr kriminellen Energie erfolgt, was ja zweifelsohne auch regelmäßig der Fall ist. Wir hören genug über Ausbeutungen, Missbrauch auf der Flucht und es ist jedes Mal schrecklich, diese Geschichten zu hören, wenn Personen, die es dann letztendlich geschafft haben, sagen, wie sie sich ausgeliefert haben, in dieser Situation vollkommen wehrlos waren und einfach warten mussten, was mit ihnen passiert, um letztendlich das Ziel des sicheren Hafens zu erreichen. Und es wird nicht unterschieden zwischen diesen wirklich kriminellen Aktivitäten und jenen Personen, die vielleicht wirklich in einer humanitären Art und Weise versuchen, Fluchthelfer zu sein und Personen in Sicherheit zu bringen. Und ich glaube, das ist ein ganzer Bereich und das betrifft wieder die gesamte Europäische Union mit dem Thema Festung, mit dem Thema, gibt es legale Möglichkeiten für Schutzsuchende, hier nach Europa zu kommen und Anträge zu stellen und ihre Fälle prüfen zu lassen, dass alles sehr stark fokussiert ist auf, wir müssen diese Leute bestrafen, die das ermöglichen und es hier nicht mehr auseinandergehalten wird, ich zeige etwas platt zwischen Gut und Böse.
Mhm. Genau auf diese Frage, wie der Zugang zu einem Asylverfahren möglich sein kann, möchte ich dann auch noch später zu sprechen kommen. Einen Punkt möchte ich jetzt aber doch noch einmal. 2002 wurde dieses Gesetz erlassen und jetzt gab es diesen sehr prominenten Anlassfall, der das offensichtlich auf die europäische Tagesordnung gebracht hat. Und jetzt wird darüber gesprochen, dass es möglicherweise eine Anklage gegen Italien gibt, wenn das Gesetz nicht geändert wird. Was hat man bisher gemacht?
Das wollen wir mal abwarten, ob es wirklich so weit kommt. Die Italiener haben ja auch gesagt, der Letta, der Ministerpräsident, erschüttert. Ich meine, das soll man ihm schon zubilligen. Der kniet da vor den Kindersärgen. Schön ist das alles nicht. Und dann hat er gesagt, jetzt werden wir dieses Gesetz, das muss natürlich, müssen wir irgendwie, ja. Also aus dem Staatsbegräbnis ist ja nichts geworden, was er angesagt hat. Die hat man irgendwo verscharrt. Nicht mal die Angehörigen durften dabei sein. Und wir haben Zweifel, ob das so einfach funktioniert, dieses Gesetz wieder rauszunehmen. Juristen sagen mir, das ist auch nicht so einfach, ein solches zentrales Gesetz aus einem ganzen System der Grenzgesetzgebung und der übergreifenden verschiedenen Rechtssysteme dort wieder rauszulösen. Nur, es berührt eben Grundwerte der Europäischen Union. Und es ist ein Gesetz, was schändlich gegen zentrale Versprechen des Menschenrechtskontinents verstößt. Und wenn man das so schleifen lässt, dann müssen sich alle fragen lassen, ja, ist das jetzt für dich wirklich neu? Ein Wort auch vielleicht zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrecht, das ist auch alles nicht so einfach. Das ist schön, dass es den gibt, bestimmt. Andererseits wissen wir, er ist komplett überfordert, überladen und so weiter und schiebt, wenn ich das richtig weiß, im Moment so eine Bugwelle von ungefähr 120.000 Verfahren vor sich her. Ja, da kannst du natürlich auch Dinge auf die lange Bank schieben. Die Richter dort, das sind zum Teil extrem engagierte, tolle Leute, versuchen zwar natürlich strategisch wichtige Verfahren vorzuziehen, aber das dann wieder auf Kosten von anderen übrigens. Aber ob das hier so kommen wird, das warten wir jetzt mal ab. Vielleicht ist das alles nur eine Propagandashow gewesen und wir treiben jetzt die nächste Sau durchs Dorf.
Vorn. Wo geht's geht's lang? Wo geht's lang? Geradeaus oder nach vorn? Dabei hab ich mir doch selbst die Wegbeschreibung auf die Haut genäht. Sie ist weg, oder kann ich sie nicht lesen? Ich lauf vor und zurück in diesem Pappkarton. Ich weiß nicht, wo der Ausgang ist, wie bin ich reingekommen? Ich will heraus, doch alleine schaff ich's nicht. Ich will heraus, doch alleine schaff ich's nicht.
Das ist Radio Stimme, die Sendung der Initiative Minderheiten, und zu Gast im Studio sind heute Elias Biertel und Christoph Pinter. Wir haben jetzt sehr viel über Asyl und die Suche nach Schutz in Europa gesprochen, und eine zentrale Frage dabei ist natürlich der Zugang zu einem Asylverfahren. Das ganze Asylsystem führt sich ad absurdum, wenn ich zwar eine rechtliche Möglichkeit habe, wenn ich meinen Antrag eingebracht habe, dann Asyl zu bekommen, aber keine Möglichkeit habe, diesen Antrag einzubringen. Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Eine Möglichkeit ist, einen Asylantrag bei einer Botschaft im Ausland einzubringen. Das war beispielsweise auch in Österreich bis 2003/2004 möglich. Danach wurde dieses sogenannte Botschaftsverfahren allerdings abgeschafft. Wir hören jetzt einen kurzen Beitrag von Christoph Ostowski, wo er genau diese Botschaftsverfahren im Zusammenhang mit Österreich beleuchtet, und reden nachher dann drüber weiter.
Menschen, die einen Asylantrag in Österreich stellen wollen, sind zuallererst einmal mit einer großen Schwierigkeit konfrontiert. Sie müssen in Österreich einreisen, und das meist illegal. Das heißt, dass sich viele Menschen große Gefahr aussetzen müssen, um überhaupt erst einmal um Asyl ansuchen zu können. Bis vor etwa 10 Jahren gab es aber noch eine andere Möglichkeit, einen solchen Asylantrag zu stellen, nämlich die sogenannten Botschaftsanträge. Das heißt, dass bereits im Ausland bei einer österreichischen Botschaft ein Antrag auf Asyl gestellt werden konnte. Dies hatte den Vorteil, dass man nicht erst illegal und unter Gefahren in ein Land einreisen musste, sondern im eigenen Land oder im Nachbarland auf einen Bescheid warten konnte. Diese Botschaftsanträge waren in Österreich seit 1991 möglich und auch in vielen anderen europäischen Ländern üblich. Sie wurden jedoch nach und nach abgeschafft. So auch in Österreich, als einem der letzten Länder in der EU, durch eine Gesetzesnovelle im Jahr 2003 mit Wirkung ab 2004. Begründet wurde dies unter anderem mit dem Wunsch nach einer zunehmenden Koordinierung der europäischen Asylpolitik. Doch sollte damit der Zugang zu Asyl auch erschwert werden, so kann die Abschaffung dieser Antragsmöglichkeit als weiterer Schritt der Abschottung Europas gegen Flüchtlinge gesehen werden. Doch auch als es die Botschaftsanträge noch gab, hieß das nicht, dass der Zugang zu Asyl dadurch einfacher oder sicherer war. Die konkrete Handhabung dieser Anträge war nämlich derart restriktiv, dass es kaum positive Asylbescheide für solche Anträge gab. Dies lag zum Teil daran, dass die Botschaften selbst so gut wie nicht in die Bearbeitung dieser Anträge eingebunden waren. Sie hatten lediglich eine Art Briefkastenfunktion. So gab es nach der Antragstellung meist keine weitere Kommunikation zwischen den Behörden in Wien und den Antragstellern im Ausland. Und das, obwohl Interviews mit den Flüchtlingen rechtlich vorgesehen waren. Die schutzsuchenden Menschen wurden mit ihren Anträgen also völlig allein gelassen. Daher waren ihre Anträge auch oft falsch oder unzureichend ausgefüllt. Das bestätigt auch Anni Knapp, Obfrau der österreichischen NGO Asylkoordination.
Ja, das Botschaftsverfahren war ein reines schriftliches Verfahren, wo die Flüchtlinge eben ein Formular ausgefüllt haben mit ihren Daten und einer leeren weißen Seite, wo sie eben auch ihre Fluchtgründe darlegen sollten. De facto war es so, dass die Informationen über die Fluchtgründe oft nicht ausreichend war, ist ja immer wieder auch bei der Frage, ob jemand verfolgt ist oder nicht, auch eine Frage der Glaubwürdigkeit ist. Und das Zweite, glaube ich, dass es auch politisch nicht wirklich sehr erwünscht war, dass viele Menschen sich, die halt Angst haben vor Verfolgung, an österreichische Botschaften wenden und eine Möglichkeit dann vorfinden, nach Österreich zu kommen.
Abgesehen von diesen Problemen dauerten diese Verfahren auch gut mehrere Jahre. Und was rechtlich besonders problematisch ist, es gab für die Antragsteller keine Berufungsmöglichkeit. Botschaftsanträge führten also keineswegs zu einer allgemeinen Erleichterung und Verbesserung der Situation für Flüchtlinge, geschweige denn zu einer Flüchtlingswelle. Anni Knapp würde eine Wiedereinführung mit deutlichen Verbesserungen aber befürworten.
Ja, interessant wäre zum Beispiel, wenn Entgegennahme von Asylanträgen eben nicht mehr bei nationalen Botschaften stattfinden würde, sondern dass eine Aufgabe auf EU-Ebene wäre.
Es gibt aber leider keine völkerrechtlichen oder anderweitigen Verpflichtungen für Staaten, eine solche Möglichkeit bereitzustellen. Es ist also lediglich auf den guten Willen der Staaten bzw. der Europäischen Union zu hoffen. Dieser Wille ist angesichts der Tragödien, die sich tagtäglich auf den Fluchtrouten nach Europa ereignen, aber nicht auszumachen. So müssen Flüchtlinge weiterhin auf dem Weg in eine vermeintlich bessere Zukunft ihr Leben aufs Spiel setzen.
Kurz zusammengefasst von Christoph Ostowitz. Christoph Pinter, UNHCR hat damals 2003 die Streichung dieser Möglichkeit im Asylgesetz kritisiert. Braucht es wieder so eine Einführung von Botschaftsverfahren auf einer europäischen Ebene?
Ich glaube, im Bericht ist gut angeklungen, dass das Botschaftsverfahren kein Allheilmittel war, sondern natürlich auch viele Fragen gestellt hat. Nichtsdestotrotz, und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Punkt, hat es die Möglichkeit gegeben, dass sich Flüchtlinge ohne einen weiten, teuren, gefährlichen Weg zu machen, an Behörden wenden können, um dort ihren Schutzantrag zu stellen. Grundsätzlich wäre also die Möglichkeit eines solchen Botschaftsverfahrens oder eines ähnlichen Verfahrens sicher ein Ansatz, den man positiv erwägen sollte, denke ich mir. Gleichzeitig muss man sehr, sehr viele Fragen damit beantworten. Also aus Sicht von UNHCR, und der Beitrag hat das sehr gut dargestellt, ist das Kernelement eines jeden Asylverfahrens das persönliche Gespräch mit dem Asylwerber, dem Flüchtling. Und ich muss sagen, es ist sicher nicht die beste Idee, Botschaftsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter diese Interviews führen zu lassen. Nicht umsonst haben wir sehr hochspezialisierte Behörden in Europa oder meistens in Europa. Es gibt natürlich auch hier noch Verbesserungsbedarf, aber nichtsdestotrotz, das sind sehr, sehr spezialisierte Behörden, die schon wissen, wie man eine solche Einvernahme, Befragung, Anhörung, wie man auch immer dazu sagen will, durchführt. Das heißt, das wird man nicht irgendwie ersetzen können. Das jetzt auszulagern und zu sagen, irgendein Mitarbeiter einer Botschaft, der eigentlich ganz andere Funktionen hat, soll jetzt plötzlich ein Asylverfahren führen und darüber entscheiden, ob dieser Person die Einreise gestattet wird oder nicht, ist wahrscheinlich nicht wirklich das Allheilmittel. Andere Fragen, die Sie hier stellen, auch angesprochen, Berufungsinstanzen, Zugang zu Rechtsberatung, Rechtsanwälten, alles nicht möglich in einem solchen Verfahren. Wo befinden sich denn diese Personen? Also die haben es vielleicht geschafft, aus ihrem Heimatland zu fliehen, befinden sich in einem Nachbarstaat. Wenn Sie das Glück haben, dass sich dort jetzt im Fall Österreichs eine österreichische Botschaft befindet, man stellt dort einen Antrag, aber wo wird man denn dann untergebracht? Welches Rechtssystem wird denn eigentlich auch überhaupt angewandt? Wir haben jetzt europäische Richtlinien, werden die dann dort, gelten die dort alle? Und, und. Also es stellen sich eine Unzahl an vor allem juristischen Fragestellungen, plus die ganze Situation der Betroffenen, dass es also jetzt schwierig ist zu sagen, ja, wir brauchen einfach das Botschaftsverfahren wieder. Ich glaube, es sind auch andere Wege, die man noch beschreiten müsste, die man sich überlegen müsste. Und es gibt ja auch sehr viele
Welche
Überlegungen.
Welche anderen Möglichkeiten gibt es?
UNHCR zum Beispiel propagiert sehr stark das sogenannte Resettlement. Resettlement ist ein Verfahren, wo UNHCR Flüchtlingsanerkennungsverfahren, also Asylverfahren durchführt, Flüchtlinge identifiziert. Und weil diese Flüchtlinge in diesen Erstaufnahmeländern nicht bleiben können, weil sie sich dort nicht integrieren können, weil sie dort nicht sicher sind, weil sie dort medizinisch nicht behandelt werden können, weil einfach die Einrichtungen dafür fehlen, in Zusammenarbeit mit sogenannten Resettlement-Aufnahmestaaten diese Personen in diese Aufnahmeländer bringt. Das sind zum Beispiel sehr traditionell USA, Kanada, Australien, aber auch manche europäische Staaten mit kleineren Fallzahlen. und diesen Personen dort dann ohne weiteres Asylverfahren ermöglicht wird, eine neue Existenz aufzubauen. Und der Bedarf an diesem Resettlement ist sehr, sehr hoch und kann bei Weitem nicht gedeckt werden momentan. Deshalb ist unser Ziel als UNHCR natürlich sehr, sehr stark, Staaten zu motivieren, sich stärker in solchen Programmen zu engagieren.
Hier wird das wieder deutlich, was ja auch im Beitrag gesagt wurde. Es geht ja letztlich um den politischen Willen der Staaten. Und der ist ganz augenscheinlich nicht darauf gerichtet, möglichst Menschen, die Hilfe brauchen, auch zu helfen. Dazu kommt, dass sich eben das immer mehr durchmischt. Es sind normale Migrationsbewegungen auch noch kaum möglich, mehr legal. Darum versuchen es Leute dann über die schwachen Privilegien von Flüchtlingen. Das heißt, wenn du irgendwo hin willst, musst, dann versuchst du es eben als Flüchtling, damit man dir nachher vorwerfen kann, du bist ja eigentlich gar keiner, nach unseren Kriterien, die wir auch immer mehr, immer enger fassen. Und wenn jetzt eine Europäische Union auch noch im Prinzip im physischen Sinne verhindert, dass jemand überhaupt nur an eine Stelle kommt, wo er das Zauberwort mal sagen könnte, dann wird das ganze Drama sichtbar. Die komplette Abschottung, egal was erzählt wird, die wir jetzt seit vielen Jahren beobachten. Und die wäre natürlich mit auf viele Weise ganz leicht zu durchbrechen, nur es fehlt an diesem Willen. Und ich fürchte, dieses muss politisch gelöst werden und dazu braucht es sehr viel Druck auch von NGOs, von Zivilgesellschaft. Wir wollen ein anderes, ein offeneres Europa, das müssen wir deutlich machen, denn sonst werden unsere Regierungen sich weiter so verhalten können.
Damit hast du mir jetzt leider auch schon das Schlusswort geliefert. Die Stunde ist fast schon um. Und es gibt viele Punkte, die wir jetzt leider nicht ansprechen konnten, aber es gibt zumindest ein paar, die wir ein bisschen diskutiert und ansprechen konnten. Und das ist auch irgendwie schon etwas. Ich möchte mich bei euch beiden noch einmal bedanken fürs Vorbeikommen und diskutieren. Elias Bierdel von Borderline Europe, Menschenrechte ohne Grenzen, und Christoph Pinter von UNHCR Österreich. Dankeschön.
Auch danke. Wir haben beide super Homepages. Im Internet kann man da mehr Informationen finden.
Danke auch.
Genau. Und ich sage jetzt noch einmal danke an alle Hörerinnen und Hörer. Das war Radio Stimme, die Sendung für KopfhörerInnen. Radio Stimme ist das politische Magazin der Initiative Minderheiten auf den freien Radios und im Internet. Stichwort Internet, auch wir haben eine eigene Homepage mit unserem gesamten Online-Archiv zum Nachhören zu finden unter www.radiostimme.at. Über Feedback und Kritik an unserer Sendung würden wir uns ebenso freuen wie über ein Like auf unseren Facebook-Button. Die Musik zur heutigen Sendung stammte von den Sierra Leones Refugee All-Stars, von den Früchten des Zorns und von Thymono. Wir bedanken uns fürs Zuhören und dabei sein. Wir, das sind heute Petra Permesser, die Tonmeisterin von Dienst, und Gerd Falchers am Mikrofon. Radio Stimme gibt es wieder in 2 Wochen auf den freien Radiosender eures Vertrauens. Baba.
Yes. Shout out to Timona. I had to say some things on this one. Look, I'ma start with, can somebody bring the good tree and break it down? I need some lean to get me lightened up and rid the frown. Since it's temporary, maybe I'll enjoy it more and find the key to motivation that'll open doors. Lately I've been playing Halo 4 and partying. See me solo with a solo that I put Bacardi in. Looking for the substance that'll help me put a verse together. I'm sick of being broke, I'm trying to join the risk forever and put my mama in a place that she ain't never been. Happy with everything around her and with no pretending. Driving around in cars that make her feel like a president. Laughing at the memories of the time we're living in. But you don't know anything but what the present is. For all we know, we could live the life a peasant is. Pardon me if I'm sounding like a pessimist. I'm just scared of living life the way the present is. My words are buried like the rubbers in a dresser. So when I write, I'm thinking, what's the point of giving all? That's when I remember it's to get all of the pressure off before I end up with a broke back Gyllenhaal. So I get the load off, or I'll hit the pause.
and I'm right back in it. Pay attention if you're with it, cause I'm spitting what I'm living. If you know me, it's a given. If you don't, well, take a listen. And I promise that you notice every reference that I'm making. And the throne is for the taking, yet I notice that it's vacant. Everybody going for the throat, even those you thought who stood behind you for the route that you chose. But keep in mind, they only in it for the outcome. If you fail, turn your back around and count them.
Radiostimme, die Sendung der Initiative Minderheiten.
Okay, ik loop hier met Pieter Kussens in de nadaag zeg maar, van deze geweldige plek Paleis van Mieris. En we lopen nu naar hetgeen Pieter heeft gemaakt voor het Inferno van Dante. De expositie die 3 dagen heeft geduurd. En we beginnen hier, hier heb ik zelfs zojuist een foto van gemaakt. Want ik vond hem erg mooi. We zien hier, hoe zal ik het uitleggen, een keramisch beeld. Een kop bebloed met draadjes. Ik kan het eigenlijk niet uit. En een soort stofzuiger met een handstofzuiger.
Een Lifeheit Regulus.
Ja, een Lifeheit inderdaad, dat merk ik.
Ja, een goed Duits merk. Ja. En die had ik van een collega die wil hem op straat zitten. En ik wist toen al dat ik met Dante bezig moest zijn. En Regulus is Latijn voor goudhaantje. En ik vond het een ontzettend mooie combinatie geworden. En mijn afdeling hier is Canto 34 van de Goddelijke Comedie. En daarin daalt Dante samen met Virgilius de hel in. Dus voor eerst ziet hij de duivel. Ja. En Lucifer. En al zijn gedaantes. En dat heb ik proberen hier weer te geven.
Okay. En als we dan even naar dit beeld gaan.
Dit is... dat canto, dat hoofdstuk. Daar worden de verraders door de duivel opgereten, geëten, verminkt. In zijn mond. En dit is dus het beeld van Judas, de verrader van Christus, die zijn verdiende straf krijgt.
En met de kus. Met de beroemde Judas kus.
En dat zijn, ik maak altijd zelfportretten. Dus eigenlijk zijn al de dingen. Ik ben zowel Dante als de verraders. De slachtoffers als de duivel. Maar niet dat je dat echt ziet. Maar dit gaat wel over het meest duistere deel van de hel.
En welke ring zitten we nu dan?
De ring, dat wil ik niet. Het is Canto 34. Dus het is echt helemaal onderin.
Verder dan dit gaat het uit.
Hoe lager kun je niet. En Lies is eigenlijk van dit werk dat het eigenlijk ook is ontstaan door de energie die om me heen was. Van wat jongere kunstenaars, zoals ik ben. Dus ik ben een wat oudere kunstenaar.
Ik vond het een mooie verspreking.
Ja. En door wat zij allemaal doen, de enorme inzet, de enorme energie en de serieusheid van wat zij allemaal aan willen pakken. Ja, dat stimuleert enorm.
En dan ook nog eens in zo'n geweldig oud depot.
Ja, binnenkort wordt dit een appartementencomplex.
16.
Ja, 16 appartementen. En ze weten niet, uiteindelijk weten zij, zullen nooit weten wat hier allemaal afgespeeld is. Het mooiste van het mooiste heeft zich hier afgespeeld. En zij weten niet. Nou, misschien wel. Misschien kunnen ze daarvoor zorgen.
Ik ben erg onder de indruk inderdaad wat hier. Ik was er nog niet geweest. Ik ben zowel onder de indruk van het pand als van hetgeen wat de kunstenaars hier hebben gemaakt. En geweldig. En als ik even terug ga naar het depot, er zitten hier een hoop ramen. Denk jij dat er een soort bewegende poppen voor de ramen als façade voor de buurt werden tentoongesteld?
Dat zou ik echt niet weten. Maar er zullen vast grapjes uitgehaald zijn hier door medewerkers van.
Denk je dat de buurt het wist?
Dat dit een. Dat hier nu kunstenaars zijn.
Nee, dat het toen hier voor miljoenen aan kunst had.
Dat het?
Dat het toen miljoenen aan kunst van de Rijksmuseum.
Dat ook nog eens, dat ook. Maar daarvoor was het een verhuisbedrijf. Zat erin. Daar had ik het over. Nee, dat zullen ze vast weten. Want er was toen veel meer bewaking. Dit was echt streng bewaakt.
Dat moet wel.
En ik denk ook dat ze. Wat is ook heel vreemd in zo'n pand. Er zit een hele goede verwarming. En, dus eigenlijk in een bijna slooppand zit er een waanzinnige verwarming in. Ja. Wat fijn is als je hier moet werken.
Ja, zeker. Ja. En dan hoorde ik net even dat jij uit Duitsland terugkwam om de augmented reality van Sander Veenhoff, die ik net ook heb. de augmented reality van Sander Veenhoff hebt mee mogen maken met zijn Google-bril of wat is het voor glas, maar hoe vond je dat?
Ja, dat was een 3D-draak die hij gemaakt heeft. En ik heb hier dus de hele tijd gewerkt en Sander ook. En door de drukte heb ik zijn werk dus helemaal niet kunnen zien. Dus zijn laatste werk heb ik nu eigenlijk, terwijl de tentoonstelling al afgelopen is, gezien. En dat was een fantastisch ding. Ja. Jij hebt het ook net gezien. En het is totaal absurde draak. Waar stukken verwarming uitvallen. Winkelwagens, is ongelooflijk. Eén herkenbaar hoofd. Ook weer zo'n steengoed werk wat hier te zien is. Was, helaas.
Zit je zelf in een stijgende lijn of mag ik voel je je wel thuis in dit inferno?
Kijk, ik hou van een zeer vriendelijke hel. En ik hou ook van een zeer vriendelijke oorlog. Zeer vriendelijk, dat vind ik wel, dat zeigt altijd op.
Maar hoe heb je hierop voorbereid dan, om die schilderijen en de keramiek te maken?
Helemaal niet.
Gewoon begonnen en...
Gewoon één startpunt gehad, van een schilderij van Jeroen Bos, van Laatste Oordeel. Maar, gewoon een bos, wat ik voor een tentoonstelling gemaakt had in Noord-Brabants Museum.
Die, waar ik nu op uitkijk met een spijkerbed. Ja,
dat is een oud schilderij en dat is de aanleiding geweest om... voor Mark van Dijk om mij te vragen, zeg maar. Voor dit onderdeel. Okay. En niemand wilde de hel hebben, schijnbaar.
Ja, dat is wel jou toevertrouwd, als ik dit zo zie.
In ieder geval een zeer vriendelijke hel is aan mij toevertrouwd.
En dan nog even de rode schoentjes.
Die zijn van de paus. Of een kardinaal, of een bisschop. Want als je Dante leest, er zijn enorm veel zondaars en heel veel prelaten van de katholieken, die zijn ook in de hel beland. Of een gedeelte ervan, of een voorbode ervan. Dus dat is echt... die werden niet als heilige beschouwd, op het algemeen, door Dante. Vandaar ook dat hij ook niet zo lief was in Rome.
Nee, niet echt. Oké, wij gaan er straks waarschijnlijk nog over door hier in het bargedeelte. Voor nu even Radio Ruk vanuit de hel. Dankjewel, Pieter.
Graag gedaan.
Oké, leuk. Nee, we hebben dit opgenomen en we gaan dit aanstaande donderdag uitzenden.
Oh, leuk.
Dus 7 en 9.
never die.
All of those pledges that we pledged in the passionate night. Ah, they're soiled now, they're torn at the edges, like moths on its stale yellow light. Nor penance serves to renew them, nor massive transfusions of trust. Why not even revenge can undo them? So twisted these vows and so crushed. Cut down in your love, forced to kneel in the mud next to me. Ah, but why so bitterly turn from the one who kneels there as deeply as thee? Children have taken these pledges, they have ferried them out of the past. Oh, beyond all the graves and the hedges, where love must go hiding at last. And here, where there is no description, or here in the moment at hand, no sinner need rise up forgiven, no victim need limp to the stand. Down in your love, forced to kneel in the mud next to me. Ah, but why so bitterly turn from the one who kneels there as deeply as thee? Look, dear heart, look at the Virgin. Look how she welcomes him into her gown. Yes, and mark how the stranger's cold armor dissolves like a star falling down. Why trade this vision for desire when you may have them both? You will never see a man this naked. I will never hold a woman this close. Cut down in your love, forced to kneel in the mud next to me. Ah, but why so bitterly turn from the one who kneels there?
Avaster, it be too late to alter course, mateys, and there be plundering pirates lurking in every cove, waiting to board. Set closer together and keep your ruddy hands inboard. That be the best way to repel boarders. And mark well me words, mateys. Dead men tell no tales. Ye come seeking adventure and salty old pirates, eh? Sure, you've come to the proper place. But keep a weather eye open, mates, and hold on tight, with both hands, if you please. There be squalls ahead, and Davy Jones waiting for them what don't obey.
Dead men tell now. Yeah.